SRF 2 Kultur.
Ende der 1940er Jahre wendet sich die Drehbuchautorin Helene Hanf schriftlich an ein kleines Londoner Antiquariat. Sie ist auf der Suche nach einigen klassischen Werken, die sie in New York, ihrer Heimatstadt, entweder gar nicht oder nur in sehr hässlichen Ausgaben auftreiben kann. Am anderen Ende des Ozeans werden ihre Briefe und Wünsche von einem höflich zurückhaltenden englischen Buchhändler beantwortet und erfüllt. Und was als förmlicher Briefverkehr begann, entwickelt sich bald zu einer regelmäßigen Korrespondenz, die nicht nur immer persönlicher und unterhaltsamer wird, sondern von der Liebe zweier ganz unterschiedlicher Menschen zur Literatur und dem Geruch kostbarer alter Bücher erzählt. Helene Hanfs, 84, Charing Crossroad, gelesen von Marion Martinsen als Helene Hanf und Wolf-Dietrich Sprenger als Frank Doyle, sowie Ulrike Grote und Anna Sophie von Geil.
14 East 95th Street, New York 28, New York, USA. 5. Oktober 1949.
Sehr geehrte Herren, Ihrer Anzeige in der Saturday Review of Literature entnehme ich, dass Sie auf Bücher spezialisiert sind, die nicht mehr lieferbar sind. Die Bezeichnung Antiquariat erschreckt mich ein wenig, da ich antik mit teuer gleichsetze. Ich bin eine arme Schriftstellerin mit einer Vorliebe für antiquarische Bücher. Und all die Dinge, die ich haben möchte, bekomme ich hier in New York nur in sehr teuren, seltenen Ausgaben oder in schmuddeligen Schulausgaben von Barnes & Noble, die im Preis heraufgesetzt sind. Ich füge eine Liste bei mit meinen dringendsten Problemen. Falls Sie gut erhaltene, gebrauchte Exemplare von irgendeinem der Bücher auf der Liste haben und diese nicht mehr als $5 pro Stück kosten, würden Sie bitte diesen Brief als Bestellung auffassen und mir die Exemplare zusenden. Hochachtungsvoll, Ihre Helen Hanf. Fräulein Helen Hanf.
Marx & Co. Buchhandlung. 84 Charing Cross Road, London, WC2, England. An Fräulein Helen Hanf, 14 East 95th Street, New York 28, New York, USA.
25. Oktober 1949. Sehr geehrte Madam, in Beantwortung Ihres Briefes vom 5. Oktober ist es uns gelungen, zwei Ihrer drei Probleme zu lösen. Die drei Essays von Hazlitt, die Sie wollten, sind in der Non-Such-Ausgabe seiner ausgewählten Essays enthalten. Und der Stevenson-Aufsatz findet sich in den Virginibus Purisque. Wir senden Ihnen von beiden gut erhaltene Exemplare als Büchersendung und setzen darauf, dass diese Sie wohlbehalten und rasch erreichen und Sie daran Freude haben. Unsere Rechnungen legen wir den Büchern bei. Mit den Essays von Lee Hunt wird es etwas schwieriger werden, aber wir kümmern uns darum, einen schönen Band aufzuspüren, der alle enthält. Die von Ihnen beschriebene lateinische Bibel haben wir nicht, doch wir verfügen über ein neues Testament in Latein und eines in Griechisch. Beide gewöhnliche moderne Leinenausgaben. Hätten Sie daran Interesse? Mit ergebenen Grüßen F.P.D. im Auftrag von Marx und Co.
3. November 1949. Sehr geehrte Herren, die Bücher sind wohlbehalten angekommen. Die Stevenson-Ausgabe ist so schön, dass sie mein Bücherregal aus Orangenkisten beschämt. Ich fürchte mich fast davor, solche schweren, cremefarbenen Velin-Seiten anzufassen. Da ich an das kalte, weiße Papier und an die steifen Pappumschläge amerikanischer Bücher gewöhnt bin, wusste ich gar nicht, was es für eine Freude sein kann, ein Buch zu berühren. Ein Brite, dessen Tochter über mir wohnt, übersetzte die 1 Pfund 17 Schilling und 6 Pence für mich und meinte, ich sei Ihnen $5.30 für die beiden Bücher schuldig. Ich hoffe, dass das stimmt. Ich lege eine 5 und eine 1-Dollar-Note bei. Verrechnen Sie die 70 Cent mit dem Preis für die Ausgaben des Neuen Testaments, die ich beide haben möchte. Wären Sie so freundlich und würden mir Ihre Preise umrechnen? Ich habe schon Schwierigkeiten mit rein amerikanischen Additionen und mir steht kein Gebet zur Verfügung, um jemals zweisprachige Arithmetikaufgaben zu lösen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Helen Hanf. PS. Ich hoffe, dass Madam bei Ihnen nicht das Gleiche wie bei uns bedeutet.
14 East 95th Street, 18. November 1949.
Was um alles in der Welt für eine schwarze protestantische Bibel ist denn das? Wären Sie so freundlich und würden den Verantwortlichen der anglikanischen Kirche Englands mitteilen, dass Sie, wer immer Ihnen den Auftrag gab, an der Vulgata herumzupfuschen, die schönste Prosa, die je geschrieben wurde, versaut haben? Sie werden dafür in der Hölle braten, das können Sie sich merken. Mir macht das, da ich selber Jüdin bin, nichts aus. Aber ich habe eine katholische Schwägerin, eine methodistische Schwägerin, einen ganzen Tross von presbyterianischen Neffen über meinen Großonkel Abraham, der konvertierte, und eine Tante, die Heilerin bei der Christian Science ist. Und ich bin mir sicher, dass keiner, wirklich keiner von Ihnen diese anglikanische Lateinbibel akzeptieren würde, falls Sie wüssten, dass es sie gäbe. Und ehrlich gesagt, wissen Sie nicht einmal, dass es Latein gibt. Gut, zur Hölle damit. Ich habe die Vulgata meines Lateinlehrers benutzt und ich habe nicht vor, sie zurückzugeben, bis sie eine eigene für mich gefunden haben. Ich lege $4 bei, für die $3.88, die ich Ihnen schulde. Für den Rest gönnen Sie sich eine Tasse Kaffee. Hier in der Nähe gibt es kein Postamt und ich werde nicht den langen Weg zur Rockefeller Plaza hinunterlaufen, um mich für eine Anweisung von $3.88 anzustellen. Ich habe größtes Vertrauen in die Dienste der amerikanischen Post und die Ihrer königlichen Hoheit. Haben Sie ein Exemplar von Landers imaginären Gesprächen? Ich glaube, es gibt davon mehrere Bände. Ich hätte gern den mit den griechischen Gesprächen. Wenn er einen Dialog zwischen Aesop und Rhodope enthält, dann ist es genau der Band, den ich möchte.
Fräulein Helen Hanf, 14 East 95th Street, New York 28, New York, USA. 26. November 1949. Sehr geehrtes Fräulein Hanf, Ihre $4 haben uns wohlbehalten erreicht und wir haben Ihrem Guthaben bei uns 12 Cent hinzugefügt. Zufälligerweise haben wir Band 2 von Walter Savage Lander, Werk und Leben, am Lager, der die griechischen Gespräche, einschließlich desjenigen, das Sie in Ihrem Brief erwähnten, sowie die römischen Gespräche enthält. Es handelt sich um eine alte Ausgabe von 1876, die nicht sehr hübsch, aber gut gebunden und in ordentlichem Zustand ist. Wir verschicken sie heute mit beiliegender Rechnung an Sie. Ich bedauere das Versehen mit der lateinischen Bibel und werde versuchen, eine Vulgata für Sie zu finden. Und Lee Hunt ist auch nicht vergessen. Mit freundlichen Grüßen, F.P.D., im Auftrag von Marx & Co.
8. Dezember 1949. Sehr geehrter Herr, es erscheint mir witzlos, die Anrede Herrn beizubehalten, wenn es sich um ein und dieselbe einsame Seele handelt, die sich offensichtlich um alles kümmert, was mich angeht. Der Savage Lander kam unbeschadet an und klappte an einer Stelle mit einem römischen Dialog auf, der davon erzählt, wie zwei Städte im Krieg zerstört worden waren. Die Menschen wurden gerade alle gekreuzigt und sie flehten vorbeikommende römische Soldaten an, sie mit einem Lanzenstich zu durchbohren und ihrer Qual ein Ende zu bereiten. Es wird eine Wohltat sein, sich Aesop und Rhodope zuzuwenden, wo man sich höchstens wegen einer Hungersnot sorgen muss. Ich liebe antiquarische Bücher sehr, die von selbst an der Seite aufklappen, die der frühere Besitzer am häufigsten gelesen hat. Als der Hazlitt ankam, klappte er bei »Ich hasse es, neue Bücher zu lesen« auf. Und ich rief dem Besitzer vor mir, wer immer es gewesen sein mag, lautstark »Kamerad« zu. Ich lege $1 bei. Von dem Brian, der britische Freund von Kay, die über mir wohnt, meint, er entspreche den 8 Schilling, die ich Ihnen schulde und die Sie vergaßen, um zu rechnen. Ach ja, Brian erzählte mir, dass bei Ihnen Lebensmittel rationiert sind. Und jede Familie mit 2 Unzen Fleisch in der Woche und mit 1 Ei im Monat pro Kopf auskommen muss. Und das hat mich einfach entsetzt. Er besitzt einen Katalog von einer britischen Firma hier, die seine Mutter von Dänemark aus per Flugzeug mit Lebensmittel beliefert. Und so schicke ich Marx & Co. ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, es wird für alle reichen. Er sagt, dass die Buchläden in der Charing Cross Road alle ziemlich klein seien. Ich schicke es zu Ihren Händen, F.P.D., wer immer Sie sein mögen. Frohe Weihnachten, Ihre Helen Hanf.
14 East 95th Street, 9. Dezember 1949.
FPD! Notstand! Ich habe das Päckchen abgeschickt. Es besteht in der Hauptsache aus einem 6-Pfund-Schinken. Ich dachte mir, Sie könnten ihn zu einem Metzger bringen und aufschneiden lassen, sodass jeder etwas davon nach Hause mitzunehmen hätte. Doch dann sah ich gerade auf Ihrer letzten Rechnung B. Marks, M. Cohen, Inhaber. Essen Sie nur koschere Sachen? In dem Fall könnte ich rasch ein Stück Zunge schicken. Ratschläge dringend erbeten, Helen Hanf!
Fräulein Helen Hanf, 14 East, 95th Street, New York 28, New York, USA, 20. Dezember 1949. Sehr geehrtes, liebes Fräulein Hanf, rasch die Nachricht, dass Ihr Geschenkpaket heute sicher bei uns ankam und der Inhalt unter den Mitarbeitern aufgeteilt wurde. Herr Marx und Herr Cohen bestanden darauf, dass wir ihn unter uns aufteilen und die Bosse dabei nicht berücksichtigen. Ich möchte gern hinzufügen, dass wir alles, was Sie in Ihrem Paket schicken, entweder nie zu Gesicht bekommen oder es allenfalls auf dem Schwarzmarkt zu haben ist. Es war ungemein freundlich und großzügig von Ihnen, auf diese Weise an uns zu denken, und wir alle sind Ihnen sehr dankbar. Wir möchten Ihnen alle unseren Dank aussprechen und senden Ihnen beste Grüße und Wünsche für 1950. Mit freundlichen Grüßen, Frank Doyle, im Auftrag von Marx & Co.
25. März 1950.
Frank Doyle, was tun Sie eigentlich da drüben? Sie tun gar nichts, Sie sitzen nur herum. Wo bleibt Lee Hunt? Und wo die Oxford-Gedichtanthologie? Wo bleibt die Vulgata? Und wo der liebe vertrottelte John Henry? All das wäre eine so nette, aufbauende Lektüre für die Fastenzeit gewesen. Und Sie schicken mir absolut nichts? Sie lassen mich hier sitzen und lange Randbemerkungen in Bibliotheksbücher schreiben, die mir nicht gehören. Eines Tages wird das herauskommen und Sie werden mir den Bibliotheksausweis wegnehmen. Ich habe mit dem Osterhasen eine Abmachung getroffen, Ihnen ein Ei zu bringen. Er wird herüberkommen und feststellen, dass Sie an Untätigkeit verstorben sind. Für den nahenden Frühling brauche ich unbedingt einen Band mit Liebesgedichten. Keinen Keats oder Shelley. Schicken Sie mir Dichter, die Liebe machen können, ohne zu sabbern. Wyatt oder Johnson oder irgendeinen anderen. Denken Sie sich selbst etwas aus. Einfach ein schönes Buch, schmal genug, um in eine Anzugtasche gesteckt und in den Central Park mitgenommen zu werden. Also, sitzen Sie nicht nur herum. Spüren Sie es auf. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie dieser Laden existieren kann.
Marx & Co. Buchhandlung, 84 Charing Cross Road, London, WC2, 7. April 1950. Cecily Farr.
Sehr geehrtes Fräulein Hanf, bitte sagen Sie Frank nichts davon, dass ich Ihnen schreibe. Doch jedes Mal, wenn ich Ihnen eine Rechnung schicke, kann ich der Versuchung kaum widerstehen, eine kleine Nachricht dazuzulegen. Und Frank findet das vielleicht nicht richtig. Das klingt spießig, aber das ist es nicht. Er ist wirklich ganz nett. Sehr nett sogar. Es ist nur so, dass er Sie gewissermaßen als seine persönliche Briefpartnerin betrachtet, da alle Ihre Briefe und Pakete an ihn adressiert sind. Aber ich dachte einfach, ich müsste Ihnen selbst etwas schreiben. Wir alle lieben Ihre Briefe und versuchen uns vorzustellen, wie sie aussehen mögen. Ich für meinen Teil habe beschlossen, dass Sie jung, sehr kultiviert und elegant sind. Der alte Herr Martin glaubt, dass Ihnen die Studiertheit ins Gesicht geschrieben sein muss, trotz Ihres wunderbaren Sinns für Humor. Warum schicken Sie uns nicht ein Foto? Wir hätten so gern eines. Wenn Frank Sie neugierig gemacht hat, so kann ich Ihnen sagen, dass er Ende 30 ist, ganz gut aussieht und mit einem sehr reizenden irischen Mädchen, ich glaube, es ist seine zweite Frau, verheiratet ist. Jeder von uns war so dankbar für das Paket. Meine Kleinen, ein Mädchen von 5 und ein Junge von 4 Jahren, waren ganz selig. Dank der Rosinen und der Eier konnte ich ihnen gleich einen Kuchen backen. Ich hoffe, mein Brief stört Sie nicht. Erwähnen Sie ihn bitte nicht, wenn Sie Frank schreiben. Mit besten Wünschen, Cecily Farr. PS. Ich schreibe meine Privatanschrift auf die Rückseite dieses Briefes. Für den Fall, dass Sie einmal etwas aus London geschickt haben wollen.
10. April 1950. Liebe Cecily, und zum Teufel mit dem alten Herrn Martin. Sagen Sie ihm, ich sei so ungebildet, dass ich nie auf eine Hochschule gegangen bin. Ich habe nur zufälligerweise eine Leidenschaft für Bücher, die ich einem Professor aus Cambridge namens Quilla Couch, bekannt als Q, zu verdanken habe, über den ich in einer Bücherei stolperte, als ich 17 war. Und ich sehe ungefähr so elegant aus wie ein Bettler am Broadway. Ich trage nur mottenzerfressene Pullover und Wollmäntel, weil wir hier den ganzen Tag über keine Heizung haben. Es handelt sich um ein braunes, fünfstöckiges Sandsteinhaus, das alle anderen Mieter um 9 Uhr morgens verlassen und in das sie nicht vor 6 Uhr abends zurückkehren. Warum sollte der Besitzer es für eine kleine Drehbuchleserin bzw. Schreiberin beheizen, die zu Hause in ihrer Erdgeschosswohnung arbeitet? Armer Frank, ich mache es ihm so schwer. Ständig halte ich ihn wegen irgendetwas auf Trab. Ich mache ja nur Spaß, aber ich befürchte, dass er mich ernst nimmt. Ich versuche dauernd, diese typische britische Zurückhaltung zu durchbrechen. Wenn er ein Geschwür bekommt, dann meinetwegen. Bitte schreiben Sie mir und erzählen Sie mir etwas über London. Ich lebe auf den Tag hin, da ich vom Schiffszug springen und Londons schmutzige Gehsteige unter meinen Füßen spüren werde. Ich möchte hochgehen zum Berkeley Square und die Wimpole Street hinunter und dann in die St. Paul's Cathedral hineingehen, wo John Donne predigte, und auf der Stufe sitzen, auf der Elizabeth saß, als sie sich weigerte, in den Tower zu gehen, und vieles mehr. Ein Journalist, den ich kenne und der im Krieg in London stationiert war, sagt, Touristen kämen mit festgefügten Vorstellungen nach England, sodass sie genau das finden, was sie suchen. Ich sagte ihm darauf, dass ich dorthin fahren würde, um das England der englischen Literatur zu suchen. Und er antwortete, dann wird es da sein. Herzliche Grüße, Helen Hanf.
Fräulein Helen Hanf, 14 East 95th Street, New York 28, New York, USA. 20. September 1950. Sehr geehrtes, liebes Fräulein Hanf. Es ist so lange her, seitdem wir Ihnen das letzte Mal schrieben. Und ich hoffe, Sie glauben nicht, dass wir Ihre Wünsche ganz vergessen hätten. Wie auch immer, mittlerweile haben wir die Oxford-Gedichtanthologie am Lager, gedruckt auf Dünndruckpapier, in originalblauem Leinen aus dem Jahr 1905, mit einer Widmung in Tinte auf dem Vorsatz. Es handelt sich alles in allem um ein gut erhaltenes Exemplar zum Preis von $2. Wir dachten, es wäre besser anzufragen, bevor wir Ihnen das Buch zuschicken, für den Fall, dass Sie bereits eine Ausgabe erworben haben. Vor einiger Zeit erkundigten Sie sich nach Newman's Idea of a University. Wären Sie an einer Erstausgabe interessiert? Wir haben soeben eine erworben. Die Beschreibung lautet wie folgt. Newman John Henry D.D. Rede über die Möglichkeiten und die Natur der universitären Bildung. Gerichtet an die Katholiken von Dublin. Erstausgabe, 8 Bände, Kalbsleder, Dublin, 1852. Wenige Seiten mit geringen Altersspuren und Flecken. Insgesamt jedoch ein gut erhaltenes, solide gebundenes Exemplar. Preis $6. Falls Sie die Bände haben wollen, werden wir sie bis zu Ihrer Antwort für Sie beiseite legen. Mit freundlichen Grüßen. Frank Doyle im Auftrag von Marx & Co.
Da hat er eine Erstausgabe von Newman's University für lumpige $6 und fragt mich mit Unschuldsmiene, ob ich sie haben wolle. Lieber Frank, ja natürlich will ich sie haben. Andernfalls könnte ich mir nicht mehr vor die Augen treten. Um Erstausgaben an sich habe ich mich nie geschert, aber eine Erstausgabe von diesem Buch, meine Güte, ich sehe sie förmlich vor mir. Bitte schicken Sie mir auch die Oxford-Gedichte. Kümmern Sie sich niemals darum, ob ich etwas bereits aufgetrieben haben könnte. Ich sehe mich nirgendwo anders mehr um. Warum sollte ich den ganzen Weg bis zur 17. Straße hinunterlaufen, um schmutzige, schlecht gemachte Bücher zu kaufen, wo ich bei Ihnen saubere, schöne Exemplare kaufen kann, ohne mich von meiner Schreibmaschine fortzubewegen? Von meinem Stuhl aus ist mir London viel näher als die 17. Straße. Anbei finden Sie, so Gott will, $8. Habe ich Ihnen eigentlich von Brians Gerichtsprozess erzählt? Er kauft Physikbücher von einer wissenschaftlichen Buchhandlung in London. Und er ist nicht so schlampig und unorganisiert wie ich. sodass er, nachdem er eine teure Ausgabe gekauft hatte, zur Rockefeller Plaza ging, brav anstand, eine Zahlungsüberweisung bekam und sie telegrafisch auf den Weg brachte oder was man auch immer mit einem solchen Ding tut. Er ist ein Geschäftsmann und tut das Richtige. Und das Geld ging unterwegs verloren. Es lebe die Post ihrer königlichen Hoheit! Schicke ein klitzekleines Paket, um die Erstausgabe zu feiern. Overseas Associates haben mir endlich einen Katalog zukommen lassen.
Marks & Co. Buchhandlung. 84 Charing Cross Road, London, WC2. 2. Oktober 1950. Liebe Helen, schon vor Wochen trug ich die beigefügten Fotos mit in den Laden, aber wir hatten so fürchterlich viel zu tun, dass ich keine Gelegenheit hatte, sie Ihnen zu schicken. Sie wurden in Norfolk aufgenommen, wo Doug, mein Mann, bei der Royal Air Force stationiert ist. Keines schmeichelt mir besonders, aber die Kinder und das von Doug allein ist sehr gelungen. Ich hoffe, meine Liebe, dass Sie sich Ihren Wunsch, nach England zu kommen, erfüllen können. Warum sparen Sie nicht Ihre Pennies und kommen im nächsten Sommer? Meine Eltern haben ein Haus in Middlesex und würden sich glücklich schätzen, Sie bei sich aufzunehmen. Megan Wells, die Chefsekretärin, und ich werden im Juli eine Woche Ferien auf der Kanalinsel Jersey machen. Warum begleiten Sie uns nicht einfach und leben dann für den Rest des Monats, ohne viel ausgeben zu müssen, in Middlesex? Ben Marks versucht zu lesen, was ich Ihnen schreibe. Deshalb muss ich schließen. Beste Grüße, Cecily.
15. Oktober 1950. Aufgepasst! Ich will Ihnen, Frank Dole, nur eines sagen. Wir leben in verkommenen, zerstörerischen und degenerierten Zeiten, wenn eine Buchhandlung damit anfängt, schöne alte Bücher auseinanderzureißen, um sie als Einpackpapier zu verwenden. Ich sagte zu John Henry, als er ausgewickelt war, hätten Sie das für möglich gehalten, Eminenz? Und er verneinte. Sie haben das Buch mitten in einer großen Schlachtszene auseinandergerissen und ich weiß nicht einmal, um welchen Krieg es sich handelt. Der Newman kam vor knapp einer Woche und allmählich beginne ich mich zu erholen. Ich beließ ihn die ganze Zeit auf dem Tisch neben mir. Ständig hörte ich mit dem Schreiben auf, langte hinüber und berührte ihn. Nicht, weil es eine Erstausgabe ist. Ich habe niemals zuvor ein so schönes Buch gesehen. Irgendwie fühle ich mich schuldig, es zu besitzen. Das schimmernde Leder, die Goldprägung, die schöne Schrifttype, all das gehört in die Kiefern getäfelte Bibliothek eines englischen Landhauses. Gelesen werden muss es bei Kaminfeuer, in einem Ledersessel, nicht auf einer Second-Hand-Couch eines Einzimmerloches in einem heruntergekommenen Sandsteinhaus. Ich will die Q-Anthologie haben, bin mir aber nicht mehr sicher, was sie kostet, weil ich ihren letzten Brief verloren habe. Es waren, glaube ich, $2. Ich lege $2-Noten bei. Wenn ich Ihnen mehr schulde, lassen Sie es mich wissen. Warum wickeln Sie die Bücher nicht in Seiten aus dem Vorwort ein, sodass ich zumindest herausfinden kann, wer die Schlacht gewann und welcher Krieg es war? Ihre Helen Hanf. PS. Haben Sie die Tagebücher von Sam Pepys? Ich brauche sie für die langen Winterabende.
Fräulein Helen Hanf, 14 East, 95th Street, New York, 28, New York, USA. 1. November 1950. Liebes Fräulein Hanf, es tut mir leid, dass sich meine Antwort auf Ihren Brief verzögert hat. Doch ich war etwa eine Woche lang nicht in der Stadt und bin nun eifrig dabei, meine Korrespondenz abzuarbeiten. Zuallererst machen Sie sich bitte keine Gedanken darüber, dass wir alte Bücher wie Clarendons Rebellion als Einpackpapier verwenden. In diesem speziellen Fall handelte es sich um zwei Restexemplare mit abgerissenen Umschlägen, für die uns niemand, der bei Verstand ist, einen Schilling gegeben hätte. Quillacouch Sammelband »The Pilgrim's Way« ist an Sie als Büchersendung abgegangen. Zu zahlen waren dafür $1,85, die Ihre $2 mehr als ausreichend abdecken. Von Pepys' Tagebüchern haben wir gegenwärtig kein Stück am Lager. Doch wir werden uns nach einem für Sie umsehen. Mit besten Wünschen, Ihr F. Doyle, im Auftrag von Marx & Co.
Eastcote, Pinner, Middlesex, 20. Februar 1951.
Meine liebe Helen, es gibt viele Möglichkeiten, ihn zu machen. Doch Mama und ich denken, dass dies der einfachste Weg für Sie ist, sich daran zu versuchen. Geben Sie eine Tasse Mehl, ein Ei, eine halbe Tasse Milch und eine gute Prise Salz in eine große Schüssel. und kneten Sie alles zusammen, bis es eine dickflüssige Konsistenz hat. Dann für mehrere Stunden in den Kühlschrank damit. Am besten ist es, Sie machen sich morgens daran. Wenn Sie Ihren Braten in den Ofen schieben, stellen Sie gleich eine Extrapfanne dazu, um sie zu erhitzen. Eine halbe Stunde, bevor das Fleisch fertig ist, schütten Sie etwas Bratenfett in die Pfanne, gerade so viel, dass der Boden bedeckt ist. Die Pfanne muss sehr heiß sein. Jetzt gießen Sie den Pudding hinein und Braten und Pudding werden gleichzeitig fertig sein. Ich weiß nicht recht, wie ich es jemandem beschreiben soll, der das nie gesehen hat, aber ein guter Yorkshire-Pudding schwillt mächtig an und wird braun und knusprig. Und wenn man hineinschneidet, sieht man, dass er innen hohl ist. Die Royal Air Force hält Doug immer noch in Norfolk fest und wir horten eisern ihre Weihnachtsdosen, bis er heimkommt. Aber dann, wenn er da ist, meine Liebe, werden wir damit ein Fest feiern. Ich finde wirklich, Sie sollten Ihr Geld nicht auf diese Weise ausgeben. Muss mich sputen und den Brief zur Post bringen, damit Sie ihn rechtzeitig zu Brians Geburtstagsessen haben. Erzählen Sie mir, ob es ein Erfolg war. Alles Liebe, Cecily.
25. Februar 1951. Liebe Cecily, Yorkshire Pudding ist nicht von dieser Welt. Wir haben nichts Vergleichbares. Ich musste es jemandem beschreiben als eine hohe, gekrümmte, weiche und hohle Waffel. Machen Sie sich bitte keine Gedanken darüber, was die Lebensmittelpakete kosten. Ich weiß nicht, ob die Overseas Associates keinen Gewinn anstreben, es zollfrei versenden oder was auch immer. In jedem Fall sind sie unglaublich günstig. Das ganze Weihnachtspaket kostete weniger als mein Truthahn. Sie haben einige wenige teure Pakete im Angebot, mit Sachen wie Hochrippe und Lammkeulen, aber selbst die sind so billig im Vergleich mit dem, was es beim Metzger kostet, dass es mich umbringen würde, sie Ihnen nicht schicken zu können. Ich verbringe so viel Zeit mit dem Katalog. Ich breite ihn auf dem Bettvorleger aus und erörtere die Vorzüge von Paket 105, 2 Dutzend Eier und eine Dose Kekse, gegenüber Paket 217b, 2 Dutzend Eier und Salzgebäck. Ich hasse die Pakete mit 1 Dutzend Eiern. Was macht das schon her, 2 Eier nach Hause mitzubringen? Aber Brian sagt, dass Eipulver wie Klebstoff schmeckt. Und folglich haben wir ein Problem. Ein Produzent, der meine Stücke schätzt, aber nicht so sehr, dass er sie produzieren würde, rief mich gerade an. Er produziert eine Fernsehserie und fragt, ob ich fürs Fernsehen schreiben wolle. 2 Scheine, sagt er beiläufig, was, wie sich herausstellte, $200 bedeutet. Und das für jemanden, der $40 in der Woche mit dem Lesen von Drehbüchern verdient. Ich werde ihn morgen sehen. Drücken Sie mir die Daumen. Beste Grüße, Helen.
4. April 1951. Helen, meine Liebe, Ihre wunderbaren Osterpakete sind unbeschadet angekommen. Alle sind ganz aufgeregt, weil Frank die Stadt am Tag darauf in einer geschäftlichen Angelegenheit verlassen und ihnen folglich kein Dankeschön geschrieben hat. Und natürlich wagt es kein anderer, Franks Fräulein Hanf zu schreiben. Das Fleisch. Meine Liebe, ich finde wirklich, dass Sie Ihr Geld nicht auf diese Weise ausgeben sollten. Das muss einen riesen Batzen gekostet haben. Gott segne Sie für Ihr gutes Herz. Jetzt kommt Ben Marks und hat Arbeit für mich, muss deshalb Schluss machen. Alles Liebe, Cecily.
Marion Martinsen und Wolf-Dietrich Sprenger sowie Ulrike Grote und Anna-Sophie von Geil lasen aus Helene Hanfs 84 Charing Crossroad, in der Übersetzung von Rainer Moritz, als Hörbuch produziert vom Hoffmann und Campe Verlag 2002. In einer Woche geht der Briefverkehr weiter. Die heutige Sendung können Sie im Netz nachhören oder als Podcast downloaden unter srf.ch, Stichwort Lesung. Gleich ist es 4. Nach den Nachrichten übernimmt hier meine Kollegin Jennifer Kakschuri fürs Vorabendprogramm. Durch den Dienstagnachmittag auf SRF 2 Kultur hat sie Roland Fleig begleitet. Die Zeit ist.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.